herzlich willkommen zum Podcast von Spielvertiefung.de. Das ist ja ein Gratisformat, das ich alle zwei Wochen anbiete und es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Dieses Jahr ist es allerdings relativ knifflig für mich als selbstständigen und freien Journalisten, das Ganze wirklich über die Runden zu bringen. Daher würde es mich sehr freuen, wenn ihr vielleicht ein Abo abschließt. Was bekommt ihr dafür? Und top zu diesen Gesprächen gibt es da unter anderem Rollenspielgeschichte mit Jochen Gebauer. Da habe ich mittlerweile 6 Folgen im Archiv. Außerdem, wenn wir schon dabei sind bei diesem Genre, findet ihr da nahezu alle Rollenspiele der letzten Monate. Vom Dragon's Dogma 2 über Colony Ship bis hin zu Broken Roads. Eingesprochen und als Textversion. Aber jetzt komme ich zu meinem heutigen Thema und ich glaube zu einer Premiere, zumindest in diesem Format. Wir haben das im Jahresrückblick schon mal mit mehreren Leuten gemacht, da waren wir zu dritt, aber bei diesen Gesprächen noch nicht. Ich begrüße jetzt erstmal ganz herzlich Adrich Mauch und Adrian Demleitner.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Grüß dich, hallo.
Ja, das ist Teil meiner Reihe über die Game Studies und ich bin recht froh, dass mir 2 Forscher aus der Schweiz vermittelt worden sind quasi von dem guten Arno Görgen, der auch schon einige Male bei mir zu Gast war. Diesmal geht es also um Game Studies aus der Schweiz und unter anderem um das Projekt CH Ludens. Bevor ich jetzt zu viel darüber erzähle, da sprechen wir ja gleich noch drüber, stellt ihr beide euch doch einfach mal ganz kurz vor, was ihr in dem Projekt so für Rollen einnehmt und ja, was ihr so macht.
Adrich, ich lasse dir den vor.
Gut, mein Name. Ich bin, glaube ich, zuletzt zu dem Projekt dazugestoßen, jedenfalls in der Projektphase, in der Projektschreibphase. Und ich komme von der Universität Bern und habe so vorhin sozusagen Musikethnologie gemacht. Also ich habe vor allem geforscht, Ludomusicology, Sounds zwischen dem Spieler und dem Spiel. Habe jetzt gerade heute ist meine Veröffentlichung, das Buch Vroom Vroom Fish, präsentiert worden vom Büchner Verlag. Und ich kümmere mich um alles, was ein bisschen Sound betrifft, einerseits. Und andererseits mache ich mit dem Arno gerade ein Unterprojekt Gamescape, in dem wir vor allem die Rezeption erforschen. Also wir wollen wissen, wer hat in der Schweiz was wie gespielt? Vor allem, wie sind die Spielsettings? Wie sahen die Wohnzimmer aus? Wie sahen die Jugendzimmer aus, in denen gespielt wurde? Und in welchem, wie wurden Spiele ausgetauscht? Und alles, was damit zu tun hat.
Ah, sehr interessant. Da habe ich mir auch schon eine Frage notiert. Aber machen wir erstmal weiter.
Cool. Okay, ich bin der Adrian. Ich bin im Projekt Doktorand, also ich schreibe an meiner Dissertation. Ich habe einerseits einen Hintergrund als Softwareentwickler, also das habe ich die letzten 20 Jahre professionell gemacht und habe aber Design studiert, zuletzt Designforschung und ich interessiere mich in der Regel für das Visuelle, also für Videospielgrafiken. Und wenn ich jetzt diese 2 Felder kombiniere, dann geht es in der Regel darum, wie haben die Leute damals programmiert und wie drückt sich das dann im Bild aus, das, was wir dann am Schluss am Bildschirm sehen.
Darf ich fragen, worum es in deiner Doktorarbeit geht?
Es geht um einen spezifischen Moment in der Geschichte der Videospielentwicklung, bevor alles sich begonnen hat zu professionalisieren. Also dieser Moment in den frühen 80er Jahren, zu Hause kamen die ersten Texas Instruments Maschinen an, Spectrums, auch der Commodore 64. Und ich interessiere mich halt dafür, wie Amateure oder sagen wir mal frühe Indie-Entwickler an diesen Maschinen gearbeitet haben. Also wie haben die Spiele programmiert, wie haben die Spiele entwickelt. Ich gucke mir diese Zeit des Bastelns an, sagen wir das mal so.
Also kann man allgemein formulieren, dass ihr beide im weitesten Sinne auch sowas seid wie Videospielhistoriker?
Ein vorsichtiges Ja. Ich glaube, das gibt sich einfach durch den Kontext des Forschungsprojektes.
Denn wenn ich auf der Webseite bin von chludens.ch, dann steht ja dort auch Researching Swiss Game Cultures und dann von 1968 bis 2000. Und da wäre meine erste Frage, was geschah 1968?
Erich?
Ja. Da müssen wir jetzt gehen. Das erste Spiel war so ein Schachspiel, das wir gefunden haben. Ich glaube, inzwischen haben wir schon frühere Spiele gefunden.
Mhm. Also ich glaube, 1968 war auch dieses NIM. Okay, ich führe das schnell aus. Die Frage ist, was ist ein Videospiel? Und wir haben 1968 so etwas wie ein Videospiel gefunden, das aber noch nicht auf einem Bildschirm funktioniert. Es ist so ein kleines Logikspiel, ein kleines elektronisches Gerät, bei dem du gegen die Maschine spielst. Und das Ergebnis deiner Züge oder was halt die Maschine gerade macht, wird dir anhand von einer Handvoll von Lampen wieder zurückgespielt.
Für alle da draußen, für die das jetzt fast schon das digitale Mittelalter ist, der Begriff passt sogar ein bisschen. Es gab schon 1958, also laut der offiziellen Aufzeichnung, ein Computerspiel. Vielleicht war es auch das erste, meines Wissens ist es das. Und zwar von dem Amerikaner William Higginbotham, der entwickelte Tennis for Two, also 10 Jahre vor diesem Jahr 1968. Aber erst um 1960 rum gab es mit Plato 1 und Co. die ersten Rechensysteme. Von daher ist 1968 in eurem Projekt CH Ludens eben der Bezug für das erste, digitale Spiel aus der Schweiz.
Genau.
Genau, es ist ja immer auch die Frage nach der Definition von, was ist jetzt ein digitales Spiel? Also es gab ja auch schon ganz früh diese Pinball-Maschinen, die dann, also jetzt für mich als Musiktechnologe interessant, die verstärkte, mit Lautsprecher verstärkte Sounds hatte. Da diese Abschätzung für uns zu machen, was ist ein digitales Spiel, ist eine allgemeine Frage. Wir gehen halt einfach so weit zurück, wie wir Sachen finden.
Mhm. Natürlich ist der Begriff Game Studies, der hat eine andere Tradition als jetzt der klassische Historiker oder der Archäologe. Mich erinnert das dann teilweise in der Arbeitsweise, also dass man Dinge ausbuddelt aus der Vergangenheit und dann wieder an die Oberfläche holt. Das erinnert mich zumindest immer so an die Arbeit der anderen Geisteswissenschaftler, sage ich mal, die sich mit der Vergangenheit beschäftigen. Aber ihr seid offiziell, gehört ihr zu den Game Studies?
Ich würde sagen, ja.
Mhm. Und wie ist da in der Schweiz? Ihr seid an der Universität von Bern aktiv, richtig?
Richtig.
Wie ist da in der Schweiz die Situation für diesen recht modernen Studiengang? Könnt ihr da vielleicht mal so einen kleinen Abriss geben?
Ich würde sagen, im Aufbau. Also jetzt in Lausanne gibt es ja schon wirklich, Janik hat, glaube ich, die erste Professurstelle wirklich in dem Fachgebiet, und in Bern sind wir wirklich noch ganz am Anfang. Also wir versuchen über verschiedene Institutionen ein bisschen Netzwerk zu bilden, und das ist natürlich dieses Projekt auch eine gute Werbung für. Und Zürich ist wirklich ein Game Design Studiengang. Das heißt, die haben auch, es ist am Kommen, aber ich glaube, andere Länder sind da und kommen da uns noch was vor.
Als ich angefangen habe als Spielekritiker und Spielerezensent im Jahr 2000, und das ist genau das Jahr, wo euer Projekt CH Ludens letztlich nicht beendet ist, aber dort steht eben von 1968 bis 2000, und ihr wollt euch ja um das, wie wird es genannt, um das Prä-Internet-Zeitalter bemühen in erster Linie. Ich stieg quasi in diesen Beruf ein im Jahr 2000, und natürlich war das Internet da schon etabliert, wenn auch noch nicht so stark gesellschaftlich wie heute in seinen Auswirkungen. Aber ich habe damals bei einem Online-Magazin angefangen, mich mit Spielen zu beschäftigen. Und in diesem Jahr 2000 gab es sowas wie Game Studies, höchstens in theoretischen Ansätzen, aber weder als Studiengang meines Wissens im deutschsprachigen Raum überhaupt nicht, also weder in Österreich, der Schweiz noch Deutschland. Und das ist ja eine recht moderne Entwicklung, die, glaube ich, dann Anfang der 2000er startete, ne?
Mhm. Ich glaube, es gibt da dieses eine Paper von Aspen Arset, das 2001 rausgekommen ist auf gamestudies.org. Also ich würde auch sagen, dass es gab dann sicher schon Ansätze, aber so richtig Fahrt aufgenommen hat das dann nach 2010. Mhm. Also viele der Werke, viele der Bücher, auf die wir uns beziehen, die sind zwischen 2010 und 2015 erschienen.
Genau, Vorbereiter war ja auch Esmond Arseth, der Cybertext, das war noch 97 und dann, glaube ich, schon der Startpunkt, wie du gesagt hast, die GameStudies.org, die erste Zeitschrift.
Ja, ich erinnere mich dann an die ersten Kontakte mit Studenten, das war dann aber alles erst in den 2010er Jahren meines Wissens, als ich auch im Rahmen der zunächst der Games Convention, die noch in Leipzig stattfand und dann der Gamescom in Köln, als sich dort dann auch Aufsätze und so weiter, Dozenturen ergaben, als das Thema auch in der Öffentlichkeit ein bisschen besprochen worden ist. Und damals ging es noch um diese große wissenschaftliche Debatte innerhalb der Game Studies, also zwischen den, auf der einen Seite den Ludologen, also die sich rein um das spielerisch Mechanische kümmern und auf der anderen Seite den Narratologen, die auch das Spiele als erzählendes Medium auch in den Kontext stellen von Film und Literatur. Da gab es da so eine Art Zwist, ein Paper hier, ein Paper da und unterschiedliche Schulen. Das hat sich mittlerweile, glaube ich, alles ein wenig differenzierter gestaltet. Es gibt nicht diese Trennlinien. Wo würdet ihr euch denn in diesem ehemaligen Disput sehen? Gibt es den überhaupt noch und ist euer Projekt in irgendeiner Form damit in Verbindung zu bringen?
Also
Der Urstreit.
Der Urstreit, das ist ja heute mehr auch so zum Mythos verkommen. Also es ist so ein Gründungsmythos. Ich glaube, die Beteiligten haben auch selbst gesagt, diese zwei Fronten gab es gar nicht wirklich so stark oder wurde dann eben fast künstlich aufgebaut. Und ich glaube tatsächlich, das hat sich heute so ein bisschen vermischt und man schaut die Dinge auch aus beiden Perspektiven an. Also ich würde mich jetzt nicht für eine Seite entscheiden wollen, weil ich finde, beide Seiten haben so auch die interessanten Aspekte und man sollte beide Perspektiven sehen können.
Also ich würde jetzt auch sagen, ich bin Quereinsteiger. Also für das Forschungsfeld Videogame Studies komme ich eigentlich von der Seite rein, aus der Designforschung. Und für mich war das dann auch wie etwas Neues zu erfahren, dass es da diesen Streit gab. Es war auch ein bisschen, ich konnte es nicht ganz ernst nehmen. Also ich habe es schon verstanden, warum es das gab, aber es war dann schon ein bisschen lustig, darüber zu lesen.
Für mich als Spielekritiker gab es eigentlich auch immer nur die Gleichzeitigkeit der Vielfalt innerhalb dieser Spiele. Ich habe sowohl die rein mechanischen Hand-Auge-Koordinationsabenteuer gemocht, in dem es wirklich nur um reines Spielen Reflexe ging. Die habe ich immer geliebt, also sei es in irgendeinem Shoot'em-up, in einem Jump-and-Run oder, wenn wir es runterbrechen möchten, auf Tetris. Auf der anderen Seite habe ich dann beobachtet, weil ich in den 80ern angefangen habe zu spielen, wie sich das Ganze auch im erzählerischen Bereich immer epischer anfühlte. Das, was am Anfang die Fantasie noch so ersetzen musste in so einem Wizardry, einem der frühen Rollenspiele, das wurde dann durch Grafik, Musik und Präsentation plastischer, hat sich natürlich auch dem Film angenähert und vielleicht auch der Literatur. Und ich habe da eigentlich immer an diesem Hobby die Vielfalt der Einflüsse gemocht. Und deswegen konnte ich mich auch da nie auf eine Seite schlagen, selbst wenn jemand sehr leidenschaftlich für das eine oder andere plädiert hat und gesagt hat, Dear Esther ist kein Spiel, das ist ein interaktives Buch. Mhm. Oder das ist halt ein Walking-Simulator. Aber das hat nichts mit Videospiel zu tun. Und um euch mal ein praktisches Beispiel zu geben, und darüber haben dann letztlich auch manchmal Magazine debattiert, wo ordnet man das ein? Ist das ein Adventure? Darf man das überhaupt bewerten? Und diese Diskussion fand ich auch eher immer amüsant.
Ich glaube, wichtig zu erkennen ist natürlich, dass hinter diesem Streit auch der Diskurs steht, welche Disziplin ist anerkannt und kriegt Unterstützung aus den wissenschaftlichen Kreisen. Und ich habe das Gefühl, dass die Videogame Studies heute auch schon viel offener sind. Also, dass ich kann aus meiner Disziplin kommen, ich kann sagen, ich mache jetzt Videogame Studies und es ist völlig legitim, solange ich mich dann auch mit der Geschichte auseinandersetze.
Und das war schlussendlich auch immer eine Geldfrage. Also es war ja lang die Frage, wo kommen die Game Studies unter? Also ich glaube, die Literatur hätte gerne die Game Studies unter sich gehabt in Anfängen, die Filmwissenschaft. Und dadurch war dieser Text von Espen Ahlseth 1997 auch so wichtig mit dem Cybertext, um wirklich diese kommende Game Studies unabhängig oder auch als über, also als transdisziplinär anzusehen und nicht irgendwo untergeordnet, damit es auch noch zur Literatur gehört oder eben auch noch einfach ein Teil der Filmwissenschaft ist.
Ich denke auch, dass das sehr relevant war aus verschiedenen Gründen, die dann vielleicht auch mit akademischer Politik zu tun haben, mit der Akzeptanz innerhalb der Gesellschaft. Und mittlerweile ist es immer noch sehr differenziert. Wenn ich frage, auch bei deutschen Kollegen der Game Studies, dann muss man auch genau hinschauen, wo jemand letztlich aktiv ist in seiner Rolle. Es gibt kaum wirklich exklusive Fakultäten, die dann auch Videospielwissenschaften heißen oder eben Game Studies. Das, was es in Bochum, wo ich Mitte der 90er studiert habe, gab es die Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften. Die wurden dann umbenannt irgendwann in Theater-, Film- und Medienwissenschaften, meines Wissens. Ich glaube, die gab es auch in Wien. Und so richtig etabliert ist es zwar in den Köpfen, in der Gesellschaft, also das Spiel ist, darüber wird diskutiert. Man findet jetzt auch mittlerweile, gibt es auch kulturhistorische Sendungen, die sich mal damit beschäftigen. Ganz abgesehen von der Vielfalt an Aufsätzen im akademischen Bereich, die ich gerade versuche, so ein bisschen für mich zu filtern. Aber in der Universitäts- und Fachhochschullandschaft muss man doch schon genauer hinschauen, weil da auch vieles noch angedockt wird, ne?
Ich glaube auch, dass das ist ein wichtiger Teil der Game Studies, dass sie interdisziplinär ist. Weil es halt interaktiv ist, weil es Performance drin hat, weil es filmische Elemente hat, musikalische Elemente, literarische Elemente. Also ich glaube, es wird dem auch nicht gerecht werden, das nur aus einer Perspektive anzuschauen. Also die Game Studies leben von dieser Interdisziplinarität.
Jetzt ist euer Fokus die Schweiz, was die Entwicklung betrifft und die Historie der Spiele von 1968 bis 2000. Und ich habe mir die Website mal angesehen, chludens.ch. Die begrüßt einen sofort mit Covern aus alten Zeiten. Und einige kenne ich tatsächlich aus der Ära des C64 und Amiga. Traps and Treasures zum Beispiel habe ich gespielt. Das ist ein lustiges Jump and Run gewesen. Und Rings of Medusa habe ich sehr intensiv gezockt. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Was ich allerdings nicht wusste, ist, dass diese Spiele einen Schweizer Bezug haben. Könnt ihr da vielleicht aufklären, inwiefern das da relevant ist?
Ich kann es versuchen. Für diesen spezifischen Fall würdest du am besten mit unserem Kollegen Beat Suter von der ZHDK sprechen. Der hat da einen Text drüber geschrieben, den schicke ich dir nachher noch. Dabei geht es darum, diese Firma Linel hat ein Spiel entwickelt, das nennt sich Dragon Slayer, was aber nie veröffentlicht wurde. Und in seiner Forschung ist ihm aufgefallen, dass gewisse Elemente aus diesem Dragon Slayer in einer C64-Demo von Rings of Medusa auftauchen und ebenfalls in einem nicht veröffentlichten Spiel Rings of Medusa Gold. Mhm. Und es scheint, dass Linel dieses Projekt irgendwann gecancelt hat. Sie haben da nicht mehr weiter gearbeitet. Und Starbyte hat dann übernommen.
Ah, okay.
Genau, so geht das.
Denn das war mein, was ich wusste, war, dass Starbyte mal im Ruhrgebiet in Bochum gegründet worden ist. Die haben auch also einiges veröffentlicht, mhm, an Spielen, die ich in meiner Sammlung hatte, sowas wie Soccer Manager Plus oder Tiebreak und solche Geschichten. Rings of Medusa ist vielleicht aus meiner Perspektive jetzt das Bekanntere. Die Firma hat aber bis in die 90er Jahre hinein tatsächlich noch Spiele veröffentlicht oder selbst hergestellt. Und dieses Rings of Medusa Gold, das erschien dann 1994. Das ist ja spannend, dass es dann tatsächlich so wie in so einer Art digitalem Artefakt Spuren gibt, die dann in die Schweiz führen.
Mhm. Ich glaube, Schweizer Bezug ist auch das richtige Wort. Man kann nicht die Schweiz isoliert anschauen. Das wird man nicht sehr weit kommen oder auch nicht Deutschland oder Österreich. Ich glaube, das oder überhaupt Europa. Ich glaube, schon nur der Dach, das Dachgebiet ist sehr, da gab es sehr viel Austausch.
Also müsste man eigentlich sagen, researching German-speaking Game Cultures. Aber das wäre auch wieder nicht richtig, denn in der Schweiz spricht man ja, wie ich seit Mundauen weiß, auch andere Sprachen, auch Romanisch. Genau. Also von daher ist es natürlich immer schwierig, so ein Projekt dann letztlich da so einen Deckel drauf zu machen, ne? Dass alles reinpasst.
Ja, man muss sagen, wir haben wirklich, das ist das Schöne, dass wir noch die Universität von Lausanne, dass wir mit denen zusammenarbeiten. Also ich glaube, dass die französisch sprechende Welt und die deutsch sprechende Welt schon auch ein bisschen getrennt. Also die haben auch ganz andere Fallbeispiele jetzt als bei uns.
Letztlich ist es eigentlich europäische Spielkultur, die erforscht wird, vielleicht im weitesten Sinne. Ich habe überlegt im Vorfeld dieses Gesprächs mit euch, was mir auf Anhieb einfällt, wenn ich an die Schweiz und Videospiele denke. Und als erstes waren da die Spiele, von denen ich wusste, die ich in den letzten Jahren gespielt habe, dass sie aus der Schweiz kommen. Ich habe Mundown erwähnt. Das ist ein First-Person-Horror-Abenteuer aus dem Jahr 2021. Das habe ich zwar nicht besprochen auf Spielvertiefung, da wurde mein kleines Magazin gerade erst gegründet. Aber ich habe es gespielt und fand es sehr, sehr interessant, weil da einerseits diese Ästhetik und die Folklore, das Sprachliche, das war auf jeden Fall ein ganz anderes Abenteuererlebnis, weil man das Gefühl hatte, da öffnet sich eine Tür in eine mythische Vergangenheit. Mhm. Also Mundown, das ist mir als erstes in den Sinn gekommen. Und dort werden die Dialoge, wie ich erwähnt hatte, meist in
Rätoromanisch.
Rätoromanisch. Könnt ihr beide oder kann jemand von euch, versteht ihr das?
Leider nicht.
Leider nicht. Also
Mach du.
Okay, ich hätte es wahnsinnig gern gelernt. Ich habe es mal begonnen, aber es ist eine sehr schwierige Sprache und ich habe das Gefühl, wenn du nicht als Kind damit aufwächst, dann ist es schwierig.
Und ich habe aber in der Schweiz die Möglichkeit, das an der Schule zu belegen quasi, oder?
Nein, das ist wirklich tatsächlich ein sehr kleiner Teil in der Schweiz, der das noch spricht.
Ja. Und also, umso interessanter ist es ja, dass ein Videospiel diese vielleicht fast vergessene Sprache wieder so ein bisschen an die Öffentlichkeit bringt, ne?
Ja, das macht, ich habe das Gefühl, das macht das Spiel auch zu einem großen Teil aus. Das macht es so mystisch. Mhm.
Und was mir ansonsten einfiel, was aktuellere Spiele angeht, war Far. Das habe ich auch auf Spielvertiefung besprochen. Das ist von Okomotive. Ein sehr schönes, entspanntes Action-Adventure-Abenteuerspiel, wenn man so möchte. Eine Reise mit Rätseln und was mir als Hamburger, und ich habe ja diesen maritimen Bezug auch auf meiner Seite gefallen hat, war natürlich auch eben genau das, dass es letztlich um das Wasser und Schiffe und so weiter ging. Habt ihr da eigentlich zu den Schweizer Studios, zu den aktuellen Entwicklern auch direkte Bezüge, was euer Projekt angeht, obwohl ihr ja eigentlich im Jahr 2000 laut der Webseite euren Schlussstrich zieht? Ne?
Ich würde sagen, indirekt auf jeden Fall. In unserem Team in Zürich haben wir ebenfalls eine Doktorandin, Larissa Wild, und sie ist Teil eines Indie-Game-Studios. Also sie kommt aus dieser Welt rein ins Akademische, um da ihrer Dissertation nachzugehen. Und zumindest über unser Team in Lausanne haben wir recht gute Verbindungen zu den Swiss Video Game Awards, also Teile des Game Labs an der Uni Lausanne, die sind dann auch involviert in der Organisation oder in der Jury der Awards.
Das Studio, von dem du gesprochen hast, ist das Strayfarm Studio. Also sie haben auch Spiele wie The Wandering Village, das erst gerade herausgekommen ist, und Niche, das hatte, glaube ich, ziemlich viele internationale Titel abgeräumt.
Ah, The Wandering Village, das sagt mir was. Das hatte ich auch auf meiner Liste der interessanten kleinen Aufbauspiele. Wenn ich mich jetzt nicht vertue, ist das das, wo im Grunde eine Art Erdscholle, Erdwesen unterwegs ist, auf dessen Rücken man eine Siedlung baut?
Genau, so ein Monster, ein wanderndes Monster, auf dem man die Siedlung baut.
Ja, wie so ein Level im Level, ja. Da habe ich sofort den Trailer vor Augen. Als ich jedoch überlegte, welches Spiel ich kenne, das in eure Phase passt, also in die Jahre 1968 bis 2000, da wurde es schon schwieriger für mich, direkt einen Schweizer Bezug zu finden. Und das Einzige, was ich gefunden habe, war dann ein Spiel, das ist 1984 erschienen auf dem C64 und das hieß Swiss Family Robinson. Das wollte ich nur mal einwerfen. Ich weiß, das hat überhaupt gar nichts mit einem Schweizer Entwickler oder sowas zu tun, aber das ist mir in den Sinn gekommen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt.
Ich schaue mir gerade die Screenshots an und nein, es sagt mir nichts.
Ja, es ist auch ein weniger bekanntes, es war richtig gut tatsächlich. Es ist ein Text-Adventure und eine Familie landet dort. Es gibt einen Schiffbruch und man muss versuchen, dann dort zu überleben letztlich.
Aber das trifft eigentlich ganz ein guter Punkt, den wir auch noch nicht endgültig geklärt haben natürlich. Was heißt denn Swissness für die Computerspiele? Also ab wann ist ein Spiel ein Schweizer Spiel? Also das ist ja genau das Beispiel von Rings of Medusa erwähnt. Ja, wo hören unsere Untersuchungsobjekte eigentlich auf? Das ist so ein bisschen die Frage.
Meist ist das ja auch so ein Spiel, also in den Medien, in der Presse. Jetzt war hier gerade der Eurovision Song Contest und ich habe heute Morgen gelesen, ich habe ihn nicht angeschaut, aber heute Morgen habe ich gelesen, der Gewinner wäre ein Schweizer, aber Wahlberliner oder so. Wie sowas. Ich hab, was ich damit sagen möchte, ist, dass diese nationalen Zuordnungen, die sind manchmal aus politisch-akademischen Gründen verständlich, weil man die Fakultät natürlich dort in dem Land hat, weil man Unterstützung bekommt und so weiter, weil es dann eben Schweizer, deutsche, österreichische Forschungsprojekte sind. Aber letztlich ist das Nationale als Kategorie gerade in so einem Bereich wie Spielkultur auch viel zu eng und veraltet, glaube ich.
Genau. Ich meine, es hilft sicherlich als Einstiegspunkt. Wir reihen uns ja auch ein in eine Vielzahl von Projekten, die in den letzten Jahren eher lokale Videospielgeschichten recherchiert haben. Und die Schweiz oder respektive die Schweiz und dieser Übergang in die deutschsprachigen, die französischsprachigen Länder ist relativ unerforscht. Und wir machen eigentlich auch vor allem Grundlagenforschung im Moment, dass wir einfach wissen wollen, was gibt überhaupt, wie viele Leute haben überhaupt Spiele produziert und was waren das für Spiele? Kriegen wir die überhaupt noch?
Eine Contre-Histoire, wie wir manchmal sagen, sondern gegenüber der amerikanisch-japanischen Geschichte, wie sie bis jetzt vor allem erzählt wurde.
Mhm. Was ich mir vorhin notiert hatte, als ihr euch vorgestellt habt und die Projekte so ein bisschen umrissen habt, war einmal der Begriff Ethnologie, der fiel im Zusammenhang mit der Musik bei Adrich, ne? Und dann ich weiß nicht, ob es das Wort Milieu war oder die Umgebung, in der gespielt worden ist. Also wie sah das aus eigentlich? Wo haben die Leute gespielt, ne? In welchen Räumen, mit welchen Dingen, was? Und das beamt mich als Spielkind der 80er sofort zurück in mein Kinderzimmer. Und da wäre es natürlich schon interessant, weil man ja immer nur seinen eigenen Freundeskreis kannte, als das Spiel noch nicht so internationalisiert war, noch nicht so vernetzt, dass man sagen kann, Heutzutage gleicht sich das vielleicht über viel weitere Strecken als damals, weil es eben so viele vernetzte Vergleichspunkte gibt. Aber es wäre schon interessant zu sehen, inwiefern es Unterschiede gab in den verschiedenen Schweizer Milieus, in den Städten dann vermutlich eher im Vergleich jetzt zu, keine Ahnung, zum Beispiel zum Ruhrgebiet oder zu Großbritannien. Weil da habe ich im Laufe meiner Recherche für die Geschichte der Rollenspiele festgestellt, dass es da tatsächlich dann noch, wenn man so möchte, nationale Merkmale gab. Jetzt in dem Sinne, dass die britische Spieleindustrie, die britische Fantasy-Szene eine andere war als die deutsche. Ich denke, ihr seid da vielleicht auf der Suche nach diesen verbindenden Merkmalen im lokalen Milieu.
Das hast du besonders schön ausgedrückt. Nein, das stimmt schon. Also man merkt auf jeden Fall Unterschiede. Vor allem in den UK gab es ja diesen Spectrum, den BBC Micro, der auch vom Staat gefördert wurde. Und das verändert natürlich das Milieu dann enorm, wenn plötzlich diese Heimcomputer günstiger und einfacher zugänglich sind. Sowas gab es zum Beispiel in der Schweiz nicht auf dieser Höhe. Mhm.
Und im Rahmen dieser Recherche habe ich auch herausgefunden, dass es in Japan eine, wenn man so möchte, eine verschollene, vergessene Spielkultur gibt, also was physische Hardware betrifft, auch aus diesem Rollenspielbereich, weil die auch eine sehr fragmentierte PC-Hardware-Landschaft hatten dort, also vor der Blütephase der Konsolen. Ich spreche jetzt über die Ende der 70er Jahre. Und da wurde zwar sehr viel programmiert auf dem PC und es gab eine sehr lebendige Szene, die auch lokal fragmentiert war. Und da ist auch viel verloren gegangen, weil es letztlich nicht archiviert worden ist. Habt ihr denn in dem Sinne auch schon Dinge gefunden oder vermutlich schon auch, legte ja eine Art Archiv für diese Zeit dann an, ne? In das diese Funde dann hineinkommen.
Waren das diese MSX-Geräte, Jörg?
Ja.
Okay. Wir haben nämlich sogar eine Enklave von MSX-Begeisterten in der Ostschweiz gehabt. Die haben selber Hardware dafür hergestellt. Die wollten auch ein Spiel veröffentlichen. Das hat aber leider nicht geklappt. Aber abgesehen davon, die Erhaltung und die Archivierung all dieser Dinge, die wir finden, ist natürlich sehr wichtig. Und unser Team in Zürich konzentriert sich vor allem auf Designdokumente, Paraphernalia, alles ein bisschen um das Spiel herum, Verpackung, Bedienungsanleitungen. Und wir in Bern, wir haben jetzt ein bisschen angefangen, auch wirklich alte, obsolete Medien zu erhalten. Also wir haben zum Beispiel von einem Entwickler Audiokassetten bekommen, die für ein Texas Instruments Modell, für den TI-99-4A gedacht waren. Und das ist auch Grundlagenarbeit. Also ich meine, wie digitalisierst du Audiokassetten, auf welchen Daten drauf sind?
Das ist tatsächlich dann, das erinnert mich, weil ich mal Ur- und Frühgeschichte studiert habe, an die Fragen, die sich die Leute stellen, die uralte Artefakte, sei es eine Vase oder ein Handwerksgerät oder irgendeine Waffe, aus den Resten wieder zusammensetzen. Also sprich, ja, restaurieren und wiederherstellen müssen.
Genau.
Und damals ging es in Japan um tausende kommerzielle PC-Spiele. Und ich erwähne das jetzt nur deshalb, weil das schon etwas ist. Heute hat man so ein Bewusstsein dafür, dass Japan natürlich das Land der Konsolen ist, der Animes, der Mangas und so weiter. Und man verbindet Japan überhaupt nicht mit der Geschichte der PC-Spiele. Das ist, wenn man so möchte, sind das Dark Ages, digitale Dark Ages. Und es gibt da wohl einige Forscher, die eben auch versuchen, Leute zu finden, meist ältere natürlich oder Privatsammlungen vielleicht, ne, in denen das dann eventuell wieder auftaucht, was verschollen ist.
Also ohne jetzt uns mit Japan vergleichen zu wollen, aber ich glaube, das Hauptziel ist schon auch eine Archivierung, also jetzt auch aus Rezeptionsseite. Und ich glaube, es gibt noch ganz viele Nadeln im Heuhaufen und es ist wirklich manchmal durch Zufall kommt man irgendwo an ein Spiel, von dem niemand mehr wusste. Adrian, du hast ja mal gesagt, der größte Traum ist es, irgendwo auf dem Dachboden ein unveröffentlichtes Spiel zu finden. Und tatsächlich sind wir alle auch so ein bisschen auf der Suche nach diesen Heunadeln.
Ja. Das wäre ja klasse. Das wäre natürlich ein Schatzfund sondergleichen.
Ich habe eigentlich auch eine Vermutung, und zwar war die Demoscene eigentlich schon seit jeher wahnsinnig gut vernetzt und organisiert und hat darum auch sehr viel Material schon sehr früh archiviert. Das waren vielleicht informelle Archive, aber man wusste immer irgendwo, irgendjemand hat noch eine Stapel voller Newsletter oder Signs rumliegen. Und diese frühe SpielentwicklerInnen Geschichte, die ist halt extrem fragmentiert. Also da hat jede Person zu Hause allein vor sich hingebastelt und das ganze Material, das produziert wurde, ist oftmals eigentlich schon verloren.
Und meines Wissens sind ja gerade Kassetten als Datenträger auch sehr anfällig.
Je nachdem.
Ich denke jetzt auch mal an die Datasette und sowas. Und,
genau, also je nach Encoding können die schon länger erhalten bleiben als jetzt gewisse Disketten oder sogar CDs. Mhm. Weil es gibt da noch einen gewissen Spielraum, wie viel Schaden so einer Kassette dann zugefügt werden kann.
Okay, also ihr kümmert euch im weitesten Sinne um die Spielkultur in diesem zeitlichen Rahmen. Das ist ja eine komplette Generation immerhin, von 1968 bis 2000. Und versucht sowohl Spiele zu finden, über die keiner mehr spricht, die vielleicht gar nicht in der Datenbank sind, als auch eben den, wenn man so möchte, den gesellschaftlichen Wandel dann dadurch im digitalen Bereich auch abzubilden?
Genau, es hat ja sehr viel überhaupt mit der Digitalisierung zu tun, der Gesellschaft. Also ein Gamescape-Projekt haben wir mit einigen, so ich würde sagen, viele in den 50ern Spieler, Spielerinnen, hatten den ersten Kontakt überhaupt zu Computer über Spiele. Und das hat dann auch so ein bisschen die Neugier geweckt, überhaupt mit dem Medium zu arbeiten. Und ich glaube, es ist schon sehr viel, es geht nicht nur um Spiele, sondern um die Digitalisierung insgesamt in der Schweiz.
Gibt es da Unterschiede, Merkmale im Vergleich jetzt zu den Nachbarländern, Italien, Frankreich, Deutschland, Österreich, die jetzt speziell, wo ihr sagen könnt, das hat damit zu tun, dass bei uns die Digitalisierung anders verlaufen ist?
Die Frage darfst du uns gerne in 2,5 Jahren nochmal stellen, dann versuchen wir sie zu beantworten.
Okay.
Das ist wirklich schwierig, da schon etwas Spezifisches darüber auszusagen, würde ich sagen.
Ja, denn wir hatten ja so leicht angerissen, dass im Grunde auch eine spezielle Gesetzgebung oder die Erfindung oder das Voranschreiten der Wirtschaft im digitalen Bereich, dass PC-Hardware eben vom Land gefördert wird, von Firmen entwickelt wird. Und das ist ja auch dieses Kernmerkmal der amerikanischen Spielebranche und Spieleindustrie, dass die bis heute halt nach, dass dort eben so viel erfunden worden ist, sowohl an Hardware als auch Software. Und dass der Wettbewerb und die Gesetzgebung auch eben ja ihre Merkmale hatten. Das deswegen konnte da ein Apple so durchstarten und sowas, ne?
Spielt aber auch noch was anderes mit. Ich meine, Schweiz war ja sehr früh auch weit in der Entwicklung mit Mikrocomputer oder die ETH mit Großcomputern. Was wir für ein Problem auch immer wieder begegnen, ist, dass die Leute nicht gerne darüber sprechen, wenn sie Spiele programmiert haben. Das natürlich in Amerika mit am MIT ist es ein gewisser Stolz, dass sie da diese ersten Spiele gemacht haben. Und es gab häufig diese Fälle in der Schweiz oder auch in Frankreich, dass man die Leute gefragt hat, habt ihr denn auch Spiele auf diesen Großrechnern programmiert? Und dann kommt meistens so ein bisschen, ja, eigentlich nicht, das wäre ja nicht richtiges Arbeiten gewesen. Und kommt häufig vor, auch mit, wenn wir Leute finden, habt ihr früh schon Spiele gespielt, ist so eine gewisse, sind die Leute ein bisschen peinlich berührt oder möchten nicht darüber sprechen.
Das ist ja interessant, dass sich das tatsächlich abbildet. Ich gehe mal davon aus, du meinst dann oder ihr meint dann eben Entwickler aus dieser Zeit 70er, 80er Jahre, ne?
Ja,
genau.
Weil letztlich eine der Wurzeln unserer internationalen Videospielbranche, dieser ganzen Kultur, ist natürlich letztlich der Großrechner, sind universitäre Umgebungen, vor allem eben in den USA. Man kann das sogar lokal eingrenzen auf einen bestimmten Raum in den USA, wo dann in einem Jahr, 1975, Spiele wie ein D&D, Plato, The Dungeon, Padded Five, Ortank, Mines of Moria innerhalb kleiner Gruppen entstanden sind, die an einer Universität beschäftigt waren, aber quasi in ihrer Freizeit, wenn man so möchte, weil sie so begeistert waren von Dungeons and Dragons, also einem Tabletop-Brettspiel, einem analogen Spiel, haben sich dann an der Universität Kreise gebildet, die in der Freizeit versucht haben, als eine Art Experiment, könnte man dieses Tabletop-Brettspiel irgendwie digitalisieren. Und ich meine gelesen zu haben, dass es da genau diese Reflexe auch gab, dass man das erst nicht an die große Glocke hängen wollte innerhalb seiner Universität, dass man da vielleicht auch ein bisschen vorsichtig sein musste. Aber andererseits scheint das in Amerika eben nicht das große Problem gewesen zu sein, weil so wurden die Rollenspiele, wenn man so möchte, dort im Jahr 1975, inspiriert durch Dungeons and Dragons. Übrigens auch, wenn man Gary Gygax jetzt, wenn man seine Hintergründe bezieht, steckt da ja auch ein bisschen Schweiz drin, denn er kommt daher. Also von daher ist das wieder ein interessanter Bezugspunkt. Also Großrechner, die eigentlich dafür da sind, der Wirtschaft zu helfen, dem Verteidigungsministerium und der Regierung, wurden letztlich natürlich nicht missbraucht, aber eben für das Spieldesign eingesetzt. Und dass bis heute Leute auch in der Schweiz ja nicht so gerne drüber sprechen, ist dann schon interessant.
Ja, es war ja am Anfang nie klar, für was diese Computer zu gebrauchen sind oder was denn, also ob es denn Missbrauch ist, Spiele drauf zu machen. Also es gab ja noch keinen Missbrauch, weil es war alles einfach ein Gebrauchen, Austesten von Funktionen. Also es gab diese Anekdote, aber das ist von Frankreich. Ich weiß nicht mehr, an welchem Computer. Das war eine dieser ersten Großrechner, wo es erst gerade kürzlich vor ein paar Jahren einer erzählt hat, der in diesem Großrechner gearbeitet hat und hat einen Forscher aus dem Publikum gefragt, ob sie denn Spiele drauf programmiert hätten. Dann antwortete er nein und jemand aus dem Publikum schrie dann so, doch, doch, natürlich haben wir das gemacht. Dann nach der Veranstaltung ging er zu ihm hin und fragte, ja, was es denn wäre, weil es wäre wichtig, das zu erhalten, sonst geht's ganz verloren. Dann meinte er, nee, ich möchte lieber nicht drüber sprechen. Also es gibt wirklich viele Informationen, die kommt man wahrscheinlich nie mehr ran an so diese ersten Versuche, was man denn alles mit Computer machen könnte, das auch in Spiele programmieren hineingeht.
Ja, und das hat sich dieses, sage ich mal, diese kulturelle Distanz gegenüber dem Medium, digitales Spiel, die hat sich gehalten bis in die 80er. Deswegen musste ich meinen Eltern ja noch erklären, dass ich den Amiga und die Festplatte dafür brauche, um in der Schule voranzukommen. Was natürlich kompletter Unfug war, aber man wusste sich nicht anders zu helfen. Also hat man diese, ja, es war eigentlich auch keine Lüge, denn letztlich wissen wir ja alle, dass Spiele auch bilden können.
Definitiv.
Und damals vielleicht noch nicht, da wurde das noch nicht wissenschaftlich untersucht, inwiefern das auch so für soziale Kompetenzen oder auch auch im taktisch-strategischen Bereich, inwiefern das auch logische Schlüsse irgendwie fördern kann. Aber daran erkennt man ja, dass das Medium Spiel tatsächlich auch lange zu kämpfen hatte. Nicht nur, um an die Universität überhaupt zu kommen und dort erforscht werden zu dürfen, sondern auch überhaupt im Haushalt und als Spielgerät akzeptiert zu werden.
Vielleicht eine Anekdote dazu, und zwar an der Uni Lausanne oder an der EPFL, also an der Technischen Hochschule in Lausanne. Ich muss schnell den Namen nachschlagen, damit ich nicht Falsches sage. Da wurde ein Computer entwickelt von Jean-Daniel Nicot. Dieser Computer hieß Smucky, das war schon 1974. Also der hat angefangen mit Mikroprozessoren zu basteln, einen eigenen Computer herzustellen. Und er hat seine StudentInnen dann sehr gerne programmieren lassen, und zwar Spiele. Für den Unterricht, damit die programmieren lernen und ihre digitalen Fähigkeiten weiterbilden. Und es gibt wirklich so, es gibt eine tolle Szene, ein TV-Segment, bei dem er gefragt wird, wie er das denn finde, dass jetzt diese StudentInnen spielen während dem Unterricht. Und er hat das dann auch wirklich gut ausgeführt, wie wichtig das eigentlich ist, durch dieses Format dann auch programmieren zu lernen und die Digitalität weiterzutreiben. Mhm.
Ja, also das wäre natürlich auch sehr spannend, wenn man da durch die Recherche, durch dieses Nachforschen eben solche Bezüge findet und im Idealfall vielleicht doch noch ein, nicht nur digitales, sondern wirklich physikalisch vorhandenes Artefakt in irgendeiner Form. Denn auch einige der Spiele, die ich genannt habe, also D&D und Co., da weiß man aus dem Schriftverkehr, dass es da Versionen gab, die sich aber physisch einfach nicht mehr erhalten haben. Also es gibt dieses erste Spiel dann vielleicht nicht. Und interessant war, dass in diesem akademischen Umfeld in den USA, das war im Gebiet von Illinois, dass da die Leute an den Fakultäten, das waren teilweise Professoren für Chemie oder Physik, also Naturwissenschaftler, dass die eben privat dieses Dungeons and Dragons gespielt haben. Und dann, wenn du natürlich das ist ja Win-Win letztlich, wenn der Professor der Fakultät, wenn der in seiner Freizeit spielt, dann ist es denen vielleicht auch einfacher gefallen, da, sage ich mal, an der Universität diese Rechner eben auch zu nutzen, um Spiele zu entwickeln. Also ich finde auch, dass es da sehr spannende Dinge vielleicht noch zu finden gibt und auch Verknüpfungen, die man noch gar nicht so auf der Uhr hat. Ich weiß auch gar nicht, wann es die ersten historischen Werke zur Videospielgeschichte gab. Das habe ich jetzt auch nicht so direkt auf der Uhr.
Was meinst du?
Video Game Explosion, war das vielleicht das erste?
Ja, ich habe, als ich den Artikel geschrieben habe über das, über die Game Studies und das Handbuch Spielkultur, und das Handbuch Games Kultur, da stieß ich mal auf etwas, Ja, es gab wohl 1984 eine erste Beschäftigung mit digitalem Fokus, und zwar The Art of Computer Game Design von Chris Crawford. Also noch vor das Cybertext von Aspen Arsett und Hamlet on the Holodeck von Janet Murray gab es dann 1984 dieses Buch, das kenne ich allerdings nicht, daher kann ich nicht sagen, ob sich das Spiel historisch beschäftigt hat mit der Entwicklung oder ob es da eher gegenwärtig einen Fokus gab, aber ja, und eines der allerersten Werke, aber da sind wir dann wirklich schon bei den Sozialwissenschaften, wenn man so möchte, da sind wir bei Johann Huizingers Homo Ludens von 1938, der natürlich auch viel Grundlegendes erstmal erläutert hat zum Spiel, ne?
Ja, und ich glaube, der heute immer noch wichtig ist. Also das brauche ich auch immer wieder mal gerne, stoße ich auch immer wieder drüber.
Ja, da steckt viel, wenn man so möchte, psychologische Grundlagenforschung auch darin, auch was so etwas angeht wie Ernst und Spaß im Spiel, was einem heutzutage auch dann manchmal noch begegnet. Wir haben ja jetzt den E-Sports, also da wird das Ganze ja wieder auf so einen Bereich gehievt, wo es wirklich um etwas geht, wo man überlegt, ob es olympisch wird und sowas, wo große Preisgelder veranschlagt werden, wo also das Gewinnen eben vielleicht doch auf einer anderen Ebene stattfindet als nur dem der Unterhaltung und dem Spaß zu Hause nach der Arbeit oder sowas, wo es eine gewisse Ernsthaftigkeit gewinnt hat. Also er hat da schon tatsächlich sehr viele schöne Bezüge hergestellt, mit denen man heute auch noch arbeiten kann, auf jeden Fall. Aber jetzt kommen wir vielleicht mal zu eurer aktuellen Fallstudie zum Schluss des Gesprächs. Und zwar nennt die sich Necronom. Da war ich überrascht, denn ich habe mir eingebildet, als alter Amiga-Fan, ich würde fast alles kennen aus der Zeit. Und jetzt kommen wir auch, schlagen wir wieder am Bogen zu Linnell, denn 1991 erschien ein Spiel namens Necronom. Und was hat das mit eurer Forschung zu tun?
Ein wichtiges Format in unserem Forschungsprojekt ist, dass wir uns immer wieder gemeinsam ein Spiel ansehen aus unseren verschiedenen Perspektiven. Also manche aus unserem Team, die kommen dann eher aus der historischen Ecke. Ich komme dann aus der Designforschung, schaue mir das Bildmaterial an und so weiter. Und zuletzt fiel diese Ehre auf Necronom, was ja so mit 1991 ungefähr in der Mitte dieser Periode ist, die uns interessiert und eigentlich recht stellvertretend für viele Arbeiten von Linnell sind. Es gab diesen Markus Grimmer, das ist sozusagen der Projektmanager von Linnell, der das Ganze eben organisiert hat. Und bei Necronom war es wirklich ein EntwicklerInnen-Team mit Menschen aus den UK, aus dem Vorarlberg und aus der Schweiz. Und das Spiel hatte, ich denke, relativ lange Entwicklungszeit, ungefähr 1,5 Jahre. Aber korrigiere mich, Arich, wenn ich da was Falsches sage. Und spannend ist natürlich, dass sie eigentlich ein schon sehr bekanntes Format genommen haben und das mit einer neuen Geschichte und mit neuen Grafiken versehen haben und sich dabei auch wieder auf einen Schweizer Künstler referenziert haben. Also diesen, wie ist er nochmal?
H.R. Giger.
Ah, ja, genau. H.R. Giger.
Ah, für alle da draußen, die jetzt vielleicht mit Necronom nicht sofort was anfangen können, das ist ein Shoot'em'up. Sowas also wie A-Type und solche Geschichten.
Genau, das
und,
ist der Klassiker.
Das ist dann auf dem Amiga umgesetzt worden. Und jetzt habe ich gerade gesehen, dass es Factor 5 sogar umgesetzt hat. Für den Amiga. Und das ist euer Studienprojekt, weil sich dort eben die verschiedenen Strömungen, eben auch Schweizer Einflüsse, so ein bisschen beispielhaft zeigen lassen können.
Genau, also wir haben, wann ist R-Type rausgekommen? 1987? Genau, das heißt also Necronom schon gute 4 Jahre später dran, was eigentlich recht viel Zeit ist. Und sie haben vom Format her ja nicht viel geändert. Du hast dein Spaceship, du fliegst von links nach rechts, du hast die Aliens in verschiedenen Alienwelten, die du bekämpfen musst. Und viel mehr Geschichte hat es dann auch gar nicht dahinter. Aber für uns war dann wirklich die Produktion dieses Spieles sehr interessant. Also wie haben die Leute da zusammengearbeitet? Wer hat was gemacht? Solche Fragen.
Also das Spiel war ja schon, glaube ich, 1 oder 2 Jahre früher mit einer Demo angekündigt und hat dann im Magazin auch wirklich sehr gute Rezensionen, die waren wirklich viele begeistert davon und dann lag es einfach lange rum. Irgendwas hat mit der Veröffentlichung nicht funktioniert. Und dann war es praktisch auch, glaube ich, schon 1-2 Jahre zu spät eigentlich für diesen Hype und für die, was sonst, also es war halt dann einfach eins unter Hunderten.
Mhm. Ja, auf jeden Fall war das Genre in dieser Zeit überaus populär, weil es noch so diese Gleichzeitigkeit symbolisierte von Spielhalle und Heimcomputer. In der Anfangsphase habe ich sowas wie ein A-Type vor allem in der Pommesbude gespielt, wenn ich da gewartet habe, wenn ich da auf das Essen gewartet habe, das ich abholen sollte oder wenn ich nach dem Fußballtraining noch nicht sofort nach Hause gefahren bin, dann habe ich da meist ein Shoot'em'up gespielt da. Das war einfach zu erklären, ja.
Es gibt ja auch diese schöne Bezeichnung Euroshmup, also weil in Europa halt viel halt, also erstens mal nicht so professionelle Spieldesigner waren, wie in Japan zum Beispiel, und viel aus der Demoszene kamen und auch wirklich noch Jugendliche waren. Und zum anderen, weil es halt eben nicht auf diesem Arcade-Plattform beschränkt war. Es hatte einerseits mehr Möglichkeiten, dass man speichern konnte und nicht die Beschränkung von, dass man wieder Coins reinwerfen muss. Und andererseits Hardware-Beschränkungen, weil zum Beispiel das nicht so flüssig die Landschaft vorbeilief. Also es gab dann schon wirklich auch Unterschiede zum R-Type, obwohl grafisch sehr viel da abgekupfert wurde, würde ich jetzt mal sagen.
Das ist doch schon mal eine interessante Erkenntnis, dass man quasi sagen kann, durch die Beschäftigung mit diesem Subgenre, das ist eine Art von, wenn ich das richtig verstanden habe, European Shoot'em-up, also Euro-Schmapp ist.
Genau. Also es wird normalerweise eigentlich eher als abschätzige Bezeichnung gemacht, weil es halt nicht so komplexe Bullet-Patterns hat oder es ist der Player hat viel weniger Waffenkraft und ist eigentlich mehr, wird häufig benutzt, um die Qualität eines Spiels als niedrig zu bezeichnen. Aber es gibt wirklich auch spezifische Unterschiede, wie eben das ein R-Type-Spiel ist, so glaube ich, so in 20 Minuten durch, wenn in einem Lauf schafft und so diese auf dem Amiga, diese Shooter kann gut über eine Stunde gehen mit Speicherfunktion oder Passwörtern.
Und es war auch tatsächlich so eine gewisse, wenn man so möchte, europäische Blütezeit, so 89, 90, 91. Da gab es Spiele, die vielleicht ein bisschen prominenter sind aus hiesiger Entwicklung, also ein Apidia wäre da zu nennen, das vielleicht mehr Leuten etwas sagt. Und das war auch eine Phase des Umbruchs letztlich, diese Zeit. Da gab es auch im Rollenspielbereich einige schöne Experimente. Auch 1990, 91, das war wirklich so eine gewisse Boomphase. Da gab es ein Legend of Fairgale, ein Fate Gates of Dawn. Und ich glaube auch DSA, die Schicksalsklinge, kommt nicht allzu weit entfernt, 1992. Sprich, ich habe mir mal eine kleine Landkarte gezeichnet, um zu schauen, wann sind eigentlich in diesem Fall Rollenspiele entstanden bei deutschen oder deutschsprachigen Studios. Und das fällt genau in diese Zeit, wo dann vermute ich mal die Entwicklerszene insgesamt in Europa auch dabei war, so eine gewisse eigene Kultur zu entwickeln, die dann allerdings so, zumindest im Rollenspielbereich, Mitte der 90er, als 3D dann groß wurde, auf der PlayStation und 32-Bit und Co., dann veräppte das so ein bisschen, also dieses, zumindest im Rollenspielbereich. Ich weiß nicht, wie es dann in dem Shoot'em-up-Bereich war, aber der war da schon längst, glaube ich, ad acta gelegt.
Ich glaube, es war auch eine Plattform, eine goldene Zeit der Plattform, oder auf Amiga und dann die PCs, die kamen, die ist dann auch ein bisschen unterscheidet zu den amerikanischen, japanischen Kollegen.
Es gibt ja diesen Spruch, sag mir, was du spielst und ich sag dir, wer du bist. wenn man das jetzt überträgt, wenn man das jetzt ein bisschen höher legt und Kulturen, Länder, Kontinente irgendetwas nimmt, da kann man mit Sicherheit auch, man muss ja nur mal an Japan denken, da kann man mit Sicherheit auch sowas wie charakteristische Merkmale finden, die also Gemeinsamkeiten erkennen, die tatsächlich auch etwas mit der Kultur zu tun hat, wo diese Spiele dann herkommen. Gleichzeitig beobachte ich eben immer wieder die gegenseitige Inspiration auch im Rollenspielbereich, oder wir haben es ja hier eben auch gehabt im Shoot'em-up-Bereich, wenn wir R-Type nehmen als Inspiration. Das Spiel ist auch so ein Medium, wo man den Austausch, den internationalen, auch sehr schnell entdecken kann, finde ich.
Ja, auf jeden Fall.
Und diese Fallstudie zu Necronom, gibt es denn, ist die denn schon beendet? Gibt es da eine Art Ergebnis oder was waren für euch die wichtigsten Erkenntnisse?
Ich kann vielleicht von meiner Warte mal erzählen. Für mich war es natürlich auch super spannend zu sehen, wie in diesem Spiel ein gewisser Stil appliziert wurde. Also das Spiel Necronom hat sich von R-Type inspirieren lassen. und dabei dieses Alienhafte übernommen. Und R-Type ist ja ganz klar von H.R. Giger's Alien inspiriert. Also da gibt es auch Zitate von Spieledesignern, die diese Referenz direkt machen. Und dieser Stil, also es geht ja dann nicht um den Inhalt dieses Künstlers von Giger, sondern es geht eigentlich um diesen grafischen Stil, den er entwickelt hat und wie dieser halt um die Welt geht, zuerst nach Japan, zuerst in die USA, in diese Filme rein und dann nach Japan, in dieses Spiel und wieder zurückkommt in die Schweiz. Das war für mich natürlich schon sehr spannend, das mit anzusehen.
Ja, und zwar absolut ein Kind seiner Zeit. Also wenn ich den Soundtrack anschaue von Jekyll, trifft es genau auch die Popkultur, die Filme, die da veröffentlicht wurden. Also was war das? Und auf jeden Fall seine Einflüsse von Jean-Michel Jarre und Vangelis.
Ja, ich habe auch immer das Gefühl gehabt, dass ich, und das ist vielleicht interessant zu beobachten, ob das so bleibt, auch in der digitalen Gegenwartskultur. Ich habe ein Beispiel genannt, das war Dungeons and Dragons, wo ein analoges Spiel letztlich ein komplettes Genre beeinflusst hat, nämlich die Rollenspiele. Alle haben sich darauf bezogen, sowohl die ersten privaten Entwickler als auch eben an den Unis in den USA und später dann eben die größeren Studios, die Wizardry gemacht haben, Ultima und so weiter. Da kann man sagen, dass das eine Inspirationsquelle war, die natürlich wiederum zurückgeht auf die Inspiration durch den Herrn der Ringe und so weiter. Da sind wir wieder ganz weit in der Vergangenheit. Und wenn jetzt ein Kinofilm oder eine gewisse Form der Kunst, wie jetzt Gigas Alien-Darstellung und Vision, die haben Spieldesigner inspiriert in verschiedenen Genres, auch noch bis heute natürlich. Und ich finde sehr interessant zu beobachten, es wird natürlich immer schwieriger, diese Sachen zu finden, weil man das Gefühl hat, dass aktuell nahezu alles, was irgendwie Erfolg verspricht oder irgendwie cool ist, sehr schnell in ein Spiel umgesetzt werden kann. Aber das ist tatsächlich auch wieder ein gemeinsames Merkmal mit dieser Zeit der Ende der 80er, Anfang der 90er, weil da die Spiele dann auch eben mal noch in ein paar Wochen oder zwei, drei Monaten eben fertig waren. Ne? Also sprich, man konnte sehr schnell Dinge aus seiner Gegenwartskultur adaptieren und digitalisieren.
Ich glaube, es war auch ein wichtiger Faktor, weil es je mehr Eigenentwicklung, also auch Konzept und Idee, desto teurer wird das ja. Und wenn du ein Format adaptierst, das sich schon ein bisschen etabliert hat, dann kannst du natürlich die Produktionskosten senken und schneller wieder etwas auf den Markt bringen.
Das heißt, könnte man sagen, dass aus kultureller Sicht die Spielschöpfungen ja vielleicht wertvoller sind oder zumindest, dass die Leistung dahinter größer ist, die dann auch eine komplett eigene Welt erschaffen haben, unabhängig von der Gegenwartskultur, Kinokultur der jeweiligen Zeit?
Vermutlich ja. Also ich habe ja ein Spiel, das nennt sich Robox, 1986 für den C64 von Markt und Technik dann vertrieben. Das waren zwei junge Menschen in ihrer Jugend, die haben 1,5 Jahre einfach ein Text-Adventure gemacht. Und in Sachen Programmierung war das nicht sehr kompliziert. Also die haben das meiste Wissen für das Spiel dann aus den 64er Sonderheften. Aber diese Entwicklung dieser Geschichte, das hat viel Zeit gebraucht. Und sie haben aber natürlich dann auch wahnsinnig viel verarbeitet, was sie inspiriert hat in Sachen Science Fiction und Fantasy, also Bücher, Comics, Filme, sogar ein bisschen Musik hat am Schluss da reingefunden. Also es ist auch wie ein bisschen ein Zeitzeuge dieser 80er Jahre.
Ja, andererseits habe ich auch festgestellt, dass es schwierig ist, wenn man jetzt meint, man hätte eine originelle digitale Spielewelt gefunden, die einzig und allein aus sich heraus und der Kreativität des Teams entstanden ist, dass man dann immer irgendeinen Vorläufer findet. Ich nehme mal als prominentes Beispiel Diablo, das 1996 erschienen ist, ein Hack and Slay, für manche auch ein Action-Rollenspiel. Und das kam in seiner Art und Weise vielleicht gefühlt aus dem Nichts, aber dahinter verbirgt sich natürlich noch einiges andere an Inspirationsquellen. Und ich dachte lange Zeit, dass ein Spiel namens Gauntlet, ein Klassiker, das Vorbild dafür sein könnte, bis ich dann, und da sind wir wieder Ende der 70er, Anfang der 80er, jemand meldete, und zwar heißt er Barton, der entwickelte ein Spiel namens Telengard. Und Telengard ist wiederum verwandt oder kommt aus der Zeit dieser ersten Rollenspiele. Ich müsste jetzt noch mal genauer recherchieren, wann genau. Ah, da habe ich's. 1982. Das war ein Dungeon Crawler, der von Daniel Lawrence entwickelt wurde. Und da macht man im Grunde genau das rein spielmechanisch, was man später auch in Diablo machen kann. Und das war eines der ersten, ja, vielleicht professionell produzierten Computer-Rollenspiele. Und gehört zu dem sogenannten, ja, manche nennen es das silberne Zeitalter dieses Genres. Denn das Goldene kam erst dann Ende der 80er Jahre. Da wird halt gesagt, oder einige sogenannte Spielehistoriker sagen halt, dass die Diablo-Serie letztlich nur eine aktualisierte Version von Telengard ist, einem Spiel, das keiner kennt heutzutage, weil das ebenso diesen Grundstein für diese Hack-and-Slay Dungeon Crawler gelegt hat, in denen man sich durch Monster kämpft und letztlich Fallen ausweicht und in Echtzeit unterwegs ist. Wenn man dann die Spuren sucht hinter Telengard, dann landet man wahrscheinlich doch wieder irgendwann bei Tolkien. Ich weiß es nicht.
Als Kulturanthropologe würde ich sogar mich getrauen zu behaupten, dass es das nicht gibt, dass es wirklich ein Spiel aus dem Nichts heraus. Also natürlich spielt immer irgendwie eine kulturelle Prägung mit, und ich kann mir vorstellen, dass auch jetzt, sagen wir mal, vor dem Internet-Zeitalter, dass diese halt subjektiver war, je nach Region. Also auch die amerikanischen Filme, die zu uns kamen, wurden subjektiver aufgenommen und anders verarbeitet.
Und selbst bei einer TV-Serie, die jetzt sehr populär ist, und zwar jene zu Fallout, das ja ursprünglich 1997 entstanden ist. Selbst da muss man halt weiter zurückgehen, denn vor Fallout gab es dann ein Wasteland, und dann müsste man wieder schauen, ob es nicht in der Zeit von Wasteland, und dann sind wir wieder weiter, 1988 sind wir da, dann muss man da vielleicht schauen, ob diese Endzeitvision, die in diesem Rollenspiel zum ersten Mal dargestellt worden ist. Also bis dahin waren es immer alles so Fantasy-Geschichten. Aber wie es eigentlich dazu kam, dass diese Endzeit von Brian Fargo da plötzlich 1988 und scheinbar aus dem Nichts auftauchte. Aber da verlässt mich jetzt auch gerade mein Filmgedächtnis. Also Tolkien kann damit nur entfernt was zu tun haben. Das war keine Endzeit. Ich weiß nicht genau, ob vielleicht Mad Max in dieser Zeit im Kino lief, ich weiß es nicht. Aber vielleicht gibt es bestimmte Szenarien, oder man muss natürlich sagen, der Kalte Krieg, der spielte 1988 natürlich noch eine große Rolle, und auch solche Krisen und Dinge, die große Politik betreffen, also nicht nur die Leinwand, die werden ja auch letztlich in Spielen verarbeitet. Ne?
Genau, ich sehe gerade, Mad Max, das war 1979, also doch schon recht früh.
Das würde ich definitiv als Einfluss auch bezeichnen.
Sehr wahrscheinlich haben sich Brian Fargo und sein Team sogar auch darauf bezogen, als direkte Inspiration.
Aber Fallout finde ich deswegen auch gerade ein gutes Beispiel, weil es ja so ein breites Erleben, weil jeder erkennt sich wieder, der das ein bisschen gespielt hat. Aber für jeden ist es so eine persönliche Erfahrung. Also natürlich ist es eine kollektive Erfahrung, aber zumindest mir geht es so. Wenn ich die Musik höre, bin ich gleich irgendwo in diesem Ödland, und es ist für mich eine persönliche Erfahrung. Es ist nicht wie nur ein Kinofilm, den ich gesehen habe, sondern ich habe das Gefühl, es ist ein Erlebnis von mir. Und ich glaube, aus diesem Hintergrund werden Spiele gemacht und haben dann doch verschiedene Interpretationen von Einflüssen?
Also bei mir öffnen sich auch sofort Tore, wenn ich Spielmusik höre. Und gerade diese intensive Zeit des Amiga in den 80er Jahren, da gab es einige Spiele, Soundtracks, die haben sich so in mein Unterbewusstsein nicht geschlichen, sondern die haben sich regelrecht eingenistet und sorgen sofort dafür, dass ich genau weiß, in welcher Stimmung ich diese Spiele gespielt habe, was ich mir so einbildete, was das für eine Atmosphäre ist. Und Fallout ist da auch tatsächlich ein gutes Beispiel, weil man dann auch natürlich viel aktueller noch Szenen vor Augen hat, vielleicht die Quests sogar erinnert, die man absolviert hat, wenn gerade die Musik aufspielt. Also das ist schon, also insofern wird es für diejenigen, die nach Wurzeln suchen und Artefakten innerhalb von Spielen oder nach Verschollenem, wird es nicht leichter, sondern es bilden sich jetzt schon immer mehr Schichten, ne, in denen man wühlen kann.
Ja, zum Beispiel im Gamescape-Projekt geht es genau darum, dass die Spiele ja nicht nur Artefakte sind, also die Artefakte, die wir einerseits untersuchen, sondern, wie gesagt, es sind verschiedene Milieus, das auch anders wahrgenommen wird. Also die Spiele bestehen für mich nur zur Hälfte aus dem Spiel selbst, sondern zur Hälfte auch aus dem, was die Leute mit sich bringen, die das spielen und überhaupt, was sie davon wahrnehmen. Und das ist eben sehr viele subjektive Wahrnehmung, die nicht festgehalten wurde, die man nicht mehr weiß, wie war das erste Mal Monkey Island zu spielen. Das kann man sich nicht mehr vorstellen, wenn heute Kids das erste Mal ein digitales Spiel spielen.
Ja, und es sorgt auch tatsächlich für einige Brüche, denn dieses Erlebnisspiel ist zwar in unserer Erinnerung vorhanden, und wie ich sagte, kann es durch verschiedene Einflüsse, durch Musik, durch Grafiken oder durch vielleicht Nachahmer oder eine TV-Serie, können da Dinge geweckt werden, wieder plötzlich sichtbar werden. Aber das Erlebnis als solches lässt sich in seiner Faszinationskraft leider nicht konservieren. Das merke ich immer wieder, wenn ich Klassiker spiele, für die ich damals nicht gestorben wäre, aber für die ich damals gebrannt habe, wo ich meine Hausaufgaben nicht gemacht habe, Schule geschwänzt habe und wo ich versunken bin. Wenn ich die dann heute spiele, bin ich dann manchmal ernüchtert und weiß, ich kann das durch dieses extreme Voranschreiten des Mediums, ist diese Faszinationskraft nicht mehr so stark. Vielleicht, das ist bei Büchern tatsächlich, es gibt ähnliche Effekte, natürlich im Bereich Film und Literatur, aber ich habe das Gefühl, bei Videospielen ist das nochmal deutlich stärker.
Sehr dezent gesagt, glaube ich sogar. Also man sagt ja häufig, Spiele sind nicht gut gealtert, und wir haben wirklich tatsächlich fast alle im Team mal gemerkt, wie wenig Spaß es doch macht, Spiele zu spielen, von denen wir dachten, das wird jetzt der Hammer. Und ich glaube, das kann man einfach nicht wieder rekreieren, weil man hatte vorne noch gar nichts, und dann diese ersten Spielerlebnisse kann man nicht mehr nachvollziehen, weil man ja heutige Spiele kennt.
Ich meine, für dieses Texas Instrument Modell musstest du manchmal einfach 10 Minuten warten, bis die Daten von der Audiokassette gelesen waren, und dann spielst du. Und währenddessen gehst du halt was anderes machen. Aber es ist schon diese Erwartungshaltung an das Spiel, das ist schon ein anderes heutzutage.
Ja, und das ist vielleicht der Unterschied zu einem Roman wie Der Herr der Ringe, der sich dann vielleicht, auch wenn die Sprache, das darf man nicht vergessen, Sprache verändert sich natürlich auch. Deswegen gibt es manchmal Neuübersetzungen und so weiter. Aber die ist natürlich wesentlich langlebiger als digitale Unterhaltung, die eben auch aus Musik und Spielmechanik und Storytelling besteht. Und Musik ist vielleicht das Zeitloseste, was es gibt. Selbst wenn wir uns vielleicht in dem verändern, was wir musikalisch gut finden oder so. Da gibt es dann auch Trends, aber man kann nicht sagen, dass ein Beethoven schlecht gealtert ist.
Vermutlich. Nein.
Das behaupte ich mal.
Ich würde jetzt auch behaupten, grafisch, ich glaube, das, was am meisten leitet, ist die Game-Mechanik, also die Mechanik, genau, weil die Spielgrafik, ich meine, die ganze Retro-Bewegung, Pixel-Art, das hatte schon Seele.
Also da würde ich mit dir übereinstimmen. Viele der Spiele, die kann ich visuell akzeptieren, aber zum Spielen sind sie teilweise einfach ein Graus.
Ja, vielleicht zum Schluss die Frage an euch, was ihr eigentlich privat für Spieler seid. Was sind denn so die Spiele, die euch am meisten Spaß machen? Und jetzt beamen wir uns mal in die Gegenwart und verlassen die Spielgeschichte.
Okay, aktuell spiele ich Loop Hero und Norco.
Norco kenne ich. Das ist ein sehr gutes Adventure.
Ja.
Auch mit so einem Endzeitbezug, mit Gesellschaftskritik drin. Das genau. Habe ich sehr gern gespielt. Genau. Und Loop Hero ist was?
So ein ultimatives Grind-Spiel. Mhm. Also es ist eine Mischung zwischen City Builder, Aufbau, Ressourcenmanagement und Dungeon Crawler. Aber so halb automatisiert.
Ja. Also falls ihr euch für Norco interessiert, da gibt es auch Spielvertiefung im Archiv in der dritten Breitseite auch eine Kurzkritik dazu. Aber jetzt frage ich doch mal den Adrich, was er gerne spielt.
Im Moment spiele ich gerade Guardians of the Galaxy und bin aber auch gleichzeitig wieder in Fallout 4 gefallen.
Und hat dich denn die Fallout-TV-Serie wieder zurückgebracht in die Endzeit von Fallout 4?
Ja, absolut. Also vorher habe ich auch für den Arno und den Rudolf Inderst habe einen Beitrag zu dem Fallout-Sammelband gemacht, Game Studies Fallout-Sammelband. Und da hat es mich schon wieder reingezogen und dann natürlich jetzt mit der Serie Defig endgültig.
Ja, so ist das manchmal. So geht es mir auch, dass man ab und zu von außen nochmal inspiriert wird, sich in ältere Spiele zu stürzen, in Anführungsstrichen ältere Spiele. Also im Kontext dessen, was wir gerade alles besprochen haben, ist Fallout 4 natürlich ein junger Hüpfer. Dann bedanke ich mich bei euch beiden. Das war sehr interessant und ich wünsche euch für euer Forschungsprojekt und für CH Ludens wünsche ich euch mal alles Gute.
Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank von mir.
Ich hoffe, das war für euch ebenso interessant wie für uns und wünsche euch am Ende wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.